Wir sind ja mittendrin in unserer Predigtserie zum Jahresmotto Ausstrecken nach Jesus. Und die letzten zwei Wochen haben wir uns ja mit dem Slogan quasi beschäftigt, mit dem Ausstrecken und letzte Woche mit dem nach Jesus, warum gerade er? Und heute, das hatte Jochen schon gesagt, geht es um einen Aspekt, der nicht unbedingt sofort ersichtlich ist, wenn man unser Logo sieht. Aber so wie wir es beim ersten Mal gesagt haben, wenn wir uns nach Jesus ausstrecken, wenn wir mehr Zeit mit ihm verbringen, dann wird das automatisch auch auf uns abfärben. Dann werden wir mehr so wie er. Und das zeigt sich dann, glaube ich, nicht nur in dem, was wir tun, in unseren Gewohnheiten oder wie wir reden, sondern früher oder später auch an unserem Herzschlag, der all dem eigentlich zugrunde liegt. Und genau darum soll es heute gehen, dass wir auf den Herzschlag Jesu hören und merken, was eigentlich sein größtes Herzensanliegen ist. Und um das herauszufinden, lesen wir mal rein in Johannes 10 ab Vers 11. Dort heißt es: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe her. Jesus spricht hier in diesem Text von zwei verschiedenen Hirten. Da ist einmal der gute Hirte auf der einen Seite und auf der anderen der Tagelöhner, der Aushilfshirte oder wie auch immer man ihn bezeichnen möchte. Und dieser Aushilfshirte, der kommt gar nicht so gut weg. Wenn wir diese zwei Verse über ihn nochmal lesen, dann merken wir, dass er auf sich selbst bedacht ist. Dass sein Leben quasi für ihn im Vordergrund steht und dass es ihm gar nicht so sehr um die Schafe geht, sondern dass er Hirte ist, weil das einfach sein Job ist, weil er das Geld dafür haben möchte, das er dann kriegt. Und im Zweifel rettet er dann natürlich auch erstmal sich selber, seine eigene Haut. Denn es sind ja gar nicht seine Schafe. Er kümmert sich nur um die Schafe, weil er dafür Geld bekommt. Das hat aber, wie wir hier sehen, ganz praktische und könnte auch sehr dramatische Konsequenzen haben. Wenn dann zum Beispiel wilde Tiere oder was damals auch sehr oft vorkam, Diebe quasi über die Schafherde herfallen, was macht dieser Aushilfshirte dann? Er haut ab, er bringt sich in Sicherheit, versteckt sich und seine Schafe sind dann quasi ihrem Schicksal ausgeliefert. Wenn wir jetzt mal aus, ich sag mal, Arbeitnehmerperspektive draufschauen, ist da ja eigentlich auch gar nichts Verwerfliches dran, oder? Er gibt nicht sein Leben für seinen Job. Was ist das für eine Überraschung? Aber der große Unterschied, und ich glaube, das ist auch das, worauf Jesus hinaus will, ist, dass die Schafe eben nicht ihm gehören. Er tut das nur für Geld. Er ist Hirte, weil das sein Beruf ist. Und darum macht er es. In dem Beispiel ist Jesus der gute Hirte und er ist auch der Inhaber, er ist der Besitzer der Schafe, es sind seine Schafe, es ist seine Herde. Und der Aushilfshirte ist quasi nur damit betraut, sich um fremde Schafe zu kümmern. Das ist seine Aufgabe. Er kennt sie nicht, sie kennen ihn auch nicht wirklich. Und wenn es dann eng wird, schaut der Tagelöhner dann halt zuerst auf sein Leben. Bei dem guten Hirten ist das natürlich grundlegend anders und dieses Motiv ist uns und war damals seinen Zuhörern auch sehr bekannt. Es sind seine Schafe, die Herde gehört ihm. Jedes einzelne Schaf in seiner Herde, das kennt Jesus, er kann es rufen Und die Schafe kennen genauso seine Stimme. Sie wissen, wenn er in den Stall kommt, das ist meiner. Dem folge ich, mit dem gehe ich mit raus aus diesem sicheren Stall. Und weil es seine Schafe sind und weil er sie so gut kennt, beschützt er sie mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Das ist sein Job, aber nicht nur sein Job, sondern eigentlich sein Leben. Der gute Hirte geht dabei so weit, dass er sein Leben für die Schafe einsetzen würde. Er würde sein Leben für sie einsetzen, um seine Schafe damit zu schützen. Und jeder, der die Bibel etwas kennt, der weiß sofort aus dem Alten Testament König David. Er war so ein guter Hirte. Als er dann später mit Saul gesprochen hat, sagt er, ich kenne das. Ich weiß, wie man kämpft, wie man beschützt, weil er als Hirte schon sein ganzes Leben lang seine Schafherde gut beschützt hat. Er hat sein Leben riskiert und sogar gegen Bären und Löwen gekämpft, was damals nicht ungewöhnlich war, dass sie die Herde angegriffen haben. Das sehen wir an verschiedenen Stellen im Alten Testament, dass die Leute wussten, dass dort, wo Schafherden sind, wo Hirten arbeiten, dass ihr Job gefährlich ist, weil wilde Tiere sie angreifen. Aber was sagt David? Selbst David, dieser tapfere Hirte im Psalm 23, er sagt, dass er auch einen Hirten hat. Er selbst als der tapfere Hirte hat einen Hirten, dem er quasi als Schaf hinterhergeht, dem er vertraut, dem er folgt. Und Jesus sagt dann jetzt, viele Jahrhunderte nach Psalm 23, dass er der gute Hirte ist. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Und damit verlässt er quasi die Bildsprache und fängt an, dieses Bild schon zu deuten, zu übertragen. Und wo wir nicht so genau wissen, ob Jesus hinter diesen Aushilfshirten jemanden sieht und möchte, dass seine Zuhörer jemanden damit identifizieren oder nicht, das bleibt offen. Was aber nicht offen bleibt, ist, wer der gute Hirte ist. Jesus sagt es ganz deutlich, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Er ist derjenige, der bereit ist, sein Leben für seine Schafe zu geben. Und damit deutet er hier schon in Johannes 10, in diesem Gespräch mit den Juden an, was mal am Ende seines Lebens hier auf der Erde mit ihm passieren wird, dass er sich opfern wird. Und dieses Bild macht auch gleich deutlich, warum Jesus sterben musste, warum er sterben wird. Nicht, weil er seinen Schafen damit irgendwie ein gutes Vorbild wäre. Das sagen ja manche. Aber was würde das den Schafen bringen? Es interessiert sie gar nicht, was der Hirte macht. Sie wollen einfach nur von ihm versorgt werden. Die Annahme in dieser Bildsprache ist ja, dass die Schafe in Lebensgefahr schweben. Und weil sie in Gefahr sind, riskiert der Hirte sein eigenes Leben, setzt es ein und stirbt dabei. Aber es setzt ja auch voraus, dass durch dieses Sterben die Schafe gerettet werden. Sie überleben, sie können weiterleben. Warum? Weil der Hirte bereit war, sein Leben zu riskieren und es sogar aufzugeben und zu verlieren. Das ist der Grund, warum der Hirte stirbt, damit seine Schafe weiterleben können. Und daran erkennen wir ein Stück weit, aber wirklich nur ein Stück weit, glaube ich, die Dimension, die Größe der Liebe Gottes zu uns. Natürlich kennen die einen oder anderen von uns auch irgendwie die Liebe zu Tieren, zu Haustieren. Manche mögen ihre Haustiere sehr. Das kann ich nicht so nachvollziehen, weil wir keine haben, aber ich sehe es immer wieder. Aber diese Liebe zu Haustieren, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, ist trotzdem nochmal eine ganz andere Dimension, als wir sie zu den liebsten Menschen in unserem Leben haben, oder? Es ist eine andere Liebe zum Haustier, als sie Eltern zum Beispiel für ihre Kinder haben oder wir sie für unsere Partner haben oder für andere Herzensmenschen, die uns ganz, ganz wichtig sind. Für diese liebsten Menschen würden die meisten sogar ihr eigenes Leben einsetzen, es riskieren, wenn es nötig wäre. Aber wer würde das für sein Haustier tun? Da rede ich so ein bisschen wie der Blinde von Farbe. Aber ich glaube und hoffe, dass die meisten mir da zustimmen würden. Der Vergleich hinkt ein wenig an verschiedenen Seiten. Wenn man da länger drüber nachdenkt, dann kommt man drauf. Aber worauf ich hinaus will, ist dieser Klassenunterschied. Da ist der Hirte, ein Mensch, und da sind die Schafe, Tiere. Und der Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe aufzugeben. Also für Schafe, für Tiere. Und er ist ein Mensch, er ist der Hirte. Aber der Hirte, der gute Hirte, ist dazu bereit, zu sterben, weil er weiß, dass seine Schafe dann deshalb weiterleben könnten. Und in Vers 15, da vertieft Jesus diesen Punkt nochmal. Er greift wieder ein Bild auf, ein etwas anderes Bild vom Vater und Sohn. Und das ist, glaube ich, jedem von uns geläufig. Wir kennen die Beziehung zwischen Eltern, zwischen Vater und Sohn. Das ist ein Bild, das in der Bibel im Neuen Testament ganz oft für Jesus und seinen Vater benutzt wird. Jetzt ist Jesus eben nicht mehr der Hirte, sondern Sohn. Und Gott ist sein Vater. Und wir können uns hier hineinversetzen, das hatte ich gerade schon gesagt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten Eltern hier im Raum, vielleicht sogar alle, wenn sie die Möglichkeit hätten, an die Stelle ihrer Kinder zu treten, anstatt dass sie selber mit großem Leid oder vielleicht sogar mit dem Tod konfrontiert werden, wir würden den Platz unserer Kinder einnehmen, damit sie das nicht erfahren. Und wie viel mehr, wenn wir als Menschen, als Eltern in dieser Welt diese Liebe für unsere Kinder aufbringen können, wie viel mehr kann das dann Gott, der Vater, für seinen Sohn? Er kann diese Liebe für seinen Sohn genauso aufbringen, noch viel, viel mehr, als wir es für unsere Kinder könnten. Aber der große Unterschied ist, und das muss man sich mal vorstellen, dass Gott den Platz mit seinem Sohn nicht getauscht hat. Gott hat zugesehen, wie sein Sohn auf brutale Art und Weise ermordet wurde. Mit einem Fingerschnippen hätte er das beenden können. Aber er tut nichts. Er guckt zu. Er lässt es geschehen. Und das nur, weil er dich und mich so liebt. Im Kurzen sehen wir es in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was für eine Liebe hat Gott zu uns Menschen, der Hirte zu den Schafen? Wir können es zwar irgendwie mit Worten beschreiben, aber die richtige Tiefe, glaube ich, die können wir gar nicht erfassen. Gott, der Vater, liebt dich und mich so sehr, dass er es in Kauf nimmt, dass sein Sohn brutal ermordet wird, obwohl er es verhindern könnte. Jesus, der Sohn, lässt sich selbst kreuzigen, auslachen, verspotten, verraten, damit wir leben können. Das ist unglaublich. Wir können es sagen und wir haben es schon oft gesagt und gehört. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, wenn wir uns in Gott, soweit es geht, hineinversetzen als den Vater, das ist unglaublich, was er getan hat, weil er dich und mich so liebt. So sehr stehen wir in seinem Fokus. Wir sind sein Herzensanliegen. Alles, was er tut, alles, was er geschaffen hat, sein Plan mit der ganzen Menschheitsgeschichte, all das tut er für uns, damit wir in seiner Nähe sind, damit wir gerettet werden können und für immer weiterleben dürfen. Und damit sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, bei dem Herzschlag Gottes. Und je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, wenn wir uns nach ihm ausstrecken, in seiner Gegenwart sind, in ihn anschauen, wie wir es vor 2 Wochen im Predigttext hatten, dann wird sein Herzschlag immer mehr zu unserem. Dann schlagen sie im gleichen Takt. Und dann wird sein Herzensanliegen zu unserem. Und was ist sein Herzensanliegen? Das haben wir hier gerade im Text gesehen. Es sind wir Menschen. Wir Menschen, du und ich, jeder Mensch, wir sind Gottes Herzensanliegen. Und mein Wunsch ist darum auch für uns als Gemeinde und für mich persönlich, dass Gottes Herzensanliegen auch zu meinem wird. Dass Menschen mir wichtig werden. Und das hört sich eigentlich irgendwie ziemlich normal an, oder? Das sollte doch das Normalste der Welt sein, dass Menschen uns wichtig sind. Aber ich meine nicht die Menschen, die wir jetzt schon lieben, die uns jetzt schon wichtig sind, mit denen wir jetzt schon gerne Zeit verbringen, sondern all die anderen Menschen, an denen wir vielleicht Tag ein, Tag aus vorbeigehen. Die, die wir vielleicht sogar bewusst übersehen oder die, die wir einfach gar nicht wahrnehmen. Jesus liebt jeden Einzelnen von denen. Er ist für jeden von diesen Menschen gestorben. Für jeden Einzelnen. Auch für den Nachbarn, den du vielleicht gerne mal loswerden willst. Oder für die Arbeitskollegin, mit der niemand zusammenarbeiten möchte. Für den Lehrer, der deinem Kind letzte Woche eine schlechte Note aufs Zeugnis geschrieben hat. Und erst recht für den Autofahrer vor dir, der genauso schnell fährt, wie er fahren darf. Jesus liebt sie alle. Jeden Einzelnen. Und das ist unser Anliegen als Gemeindeleitung, dass wir diesen Herzschlag Gottes für jeden Menschen, dass er auch mehr und mehr unserer wird. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir uns nach Jesus ausstrecken, wenn wir im Alltag Zeit mit ihm verbringen, auf ihn hören, ihn sehen, dann wird das natürlich auf uns abfärben. Dann wird sein Herzschlag immer mehr zu unserem. Und genau das ist das, was die Menschen um uns herum brauchen. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen Jesus. Das ist den meisten oder wahrscheinlich keinem von ihnen bewusst, aber ist es uns bewusst? Ist es uns bewusst, dass die Menschen Jesus brauchen? Würden wir das so sagen? Würden wir es so leben? Denn wenn nicht, dann sind sie ihrem Schicksal hilflos ausgeliefert, so wie Schafe ohne Hirten. Ich weiß, dass wir das natürlich nicht selber schaffen können. Wir können nicht einen Knopf drücken und plötzlich lieben wir die eine Person oder die andere. Das geht nicht, klar. Aber darum sollen wir uns ja gerade nach Jesus ausstrecken. Wir dürfen ihn bitten, dass er diese Liebe, die in ihm so überfließend da ist, dass er die ein Stück weit in unser Herz hineingießt. Dass er uns ansteckt mit seiner Leidenschaft und Begeisterung für alle Menschen, dass wir auch für sie brennen. Und darum haben wir als Gemeindeleitung gesagt, wir wollen mit einer Gebetsinitiative starten. Hört sich jetzt vielleicht irgendwie hochtrabend an, aber es geht einfach nur ums Gebet. Dass wir anfangen, dafür zu beten, dass wieder mehr Menschen in unserer Umgebung, in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft nach Jesus fragen und ihn kennenlernen. Wir wollen nicht mit irgendwelchen Aktionen oder Seminaren starten, bevor wir diese Leidenschaft in uns haben. Sonst würde das alles einfach verpuffen. Es wäre unnötig. Wir bräuchten uns gar nicht weiterzubilden oder zu schulen, zu üben, etwas zu tun, was wir gar nicht wollen. Das wird unser Gegenüber natürlich sofort merken. Und darum wollen wir dafür beten, dass Gott uns diese Liebe ins Herz gießt. Geistliche Ziele müssen im Gebet erobert werden. Und das wollen wir in diesem Jahr wieder neu an dieser Stelle leben. Lasst uns dafür beten, dass Gottes Liebe auf uns abfärbt, dass wir wieder diese Liebe zu anderen Menschen entwickeln, so wie er als der gute Hirte sie auch für alle Schafe hat. Wenn man jetzt aber das Gespräch von Jesus und den Juden, die Jünger waren auch dabei, aber es waren noch viele andere Juden dabei, lauscht, dann könnte man in Frage stellen, ob Jesus wirklich will, dass alle Menschen gerettet werden. Geht es ihm nicht in erster Linie um Menschen, die irgendwie schon an ihm interessiert sind oder ihn vielleicht sogar kennen? Weil was sagt Jesus? Wer sind seine Schafe? Die, die seine Stimme kennen und die er kennt. Und außerdem redet er hier ja zu Juden, nicht zu der ganzen Welt, sondern zu Juden. Seine Jünger waren nur Juden. Könnte es ihm vielleicht darum gehen, dass er nur die treuen Juden sozusagen befördern will, indem er sie zu Christen macht? Wenn wir nur diesen Text lesen, könnte man auf diese Idee kommen. Aber gleich im nächsten Vers macht Jesus diese Theorie eigentlich zunichte mit dem, was er in Johannes 10, Vers 16 sagt. Das ist direkt der nächste Vers. Dort heißt es, ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Auf der einen Seite sehen wir also, dass Jesus quasi sowas wie die Schafe aus dem jüdischen Stall hat, aber dass er gleichzeitig sagt, da gibt es noch andere Schafe und die werde ich auch noch rufen, die werden mich auch noch kennenlernen und die werden mir als Hirten auch nachfolgen. Jesus hat sich quasi in erster Linie um die Schafe in diesem jüdischen Stall gekümmert. Das war aber nur der Anfang. Er hat seine Jünger dazu eingesetzt und vorbereitet, damit sie dann seine Mission weiterführen, indem sie diesen Rettungsplan auf die ganze Welt übertragen. Zu jedem Volk gehen, zu jeder Nation gehen und ihnen sagen, wer Jesus ist und dass er sie so sehr liebt, dass er sogar für sie gestorben ist. Jesus hat den Anfang gemacht und die Jünger, damals die Apostel und wir heute, sollen es fortsetzen. Wir sollen Menschen aus ihrer Herkunft herausrufen und ihnen diese neue Identität zeigen, die Jesus ihnen schenken möchte. Auch sie sollen Schafe von Jesus Herde werden. Er hat eine Herde und möchte, dass noch viele dazukommen. Wir sehen also, dass Jesus alle Menschen im Blick hat. Nicht nur ein Volk, nicht nur wenige spezielle, treue Superhelden, sondern alle, jeden einzelnen Menschen. Und sein persönlicher Dienst hat sich zwar auf Israel konzentriert, aber es war der Startschuss für das, was dann durch die Jünger in die ganze Welt hineingebracht werden sollte. Und was wir bei Jesus an verschiedenen Stellen sehen, ist, dass ihn das nicht kalt lässt, wenn Menschen dieses Angebot ablehnen, wenn sie ihm nicht nachfolgen, wenn sie nicht seine Schafe werden quasi. Einmal zog Jesus mehrere Tage durch die gleiche Region. Er ging von einer Stadt zur nächsten und hat dort einfach gelehrt, hat von sich erzählt, vom Reich Gottes erzählt. Er hat Menschen gesund gemacht und hat sie von ganz unterschiedlichen Sachen geheilt. Und das hat aber jedes Mal dazu geführt, dass am nächsten Tag gleich mehr Menschen da waren, mehr, die dazukamen und das hören wollten und auch von seiner Kraft spüren wollten. Und was das mit Jesus macht, wenn er diese Menschenmenge sieht, das lesen wir in Matthäus 9, Vers 36. Als er, Jesus, die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos, und hier kommt wieder dieses Bild, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. In anderen Übersetzungen heißt es hier, da wurde Jesus innerlich bewegt. Oder ihn hat tiefes Mitleid mit diesen Menschen erreicht. Egal wie wir es übersetzen, wir merken, dass die Menschen ihm einfach so sehr am Herzen lagen, dass er mitgelitten hat, dass er mitspürt, dass es ihn eben nicht kalt lässt. Menschen, die sein Rettungsangebot noch nicht angenommen haben, die schmerzen ihn. Nicht, weil er es nicht verstehen kann, sondern weil er sie einfach sieht, weil er sie bei sich haben möchte, in seinem Team, auf seiner Seite. Und er leidet mit ihnen mit. Und die Frage, die dadurch natürlich an uns gestellt wird, ist, was löst das in dir aus? Was löst es in dir aus, wenn du über Menschen nachdenkst oder die beobachtest, die Jesus noch nicht kennen? Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Verein, egal wo. Was macht das mit dir, wenn du über Menschen nachdenkst, die Jesus nicht nachfolgen? Bist du innerlich auch davon bewegt oder lässt uns das eigentlich kalt, wenn wir ehrlich sind? Lasst uns persönlich und als Gemeinde in diesem Jahr vermehrt dafür beten, dass wir wieder diesen Blick von Jesus für die Menschen um uns herum bekommen. Er möchte ihn uns schenken. Wir sollen einfach nur darum beten. Und das Gebet ist auch der Tipp, den Jesus seinen Jüngern gibt. Wir lesen mal in die nächsten zwei Verse nach diesem Vers rein. Dort sagt Jesus dann, nachdem er innerlich bewegt wurde und sich zu seinen Jüngern dreht, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sendet. Er gebraucht wieder ein Bild, aber das ist, glaube ich, schnell verständlich. Und dieser Rat, diesen Ratschlag, den Jesus vor 2000 Jahren seinen Jüngern gegeben hat, angesichts der vielen Menschen, die ihm nicht nachgefolgt sind, dieser Ratschlag ist heute noch genau der gleiche. Wir sollen und wir dürfen Jesus darum bitten, dass sich etwas daran verändert. Er sagt hier, dass die Ernte groß ist. Er sagt aber auch, dass es sein Erntefeld ist. Und er sagt, dass wir ihn darum bitten sollen, dass er mehr Arbeiter auf dieses Erntefeld sendet. Also eigentlich geht alles von ihm aus. Das Einzige, was wir tun sollen und dürfen, ist, ihn zu bitten, zu beten, dass er etwas daran ändert. Und diesem Auftrag, diesem Ratschlag von Jesus wollen wir uns als Gemeinde in diesem Jahr ganz besonders widmen. Das ist das, was wir neben dem Ausstrecken nach Jesus dieses Jahr auch als Schwerpunkt in unseren Gemeindealltag hineinnehmen wollen. Und wir dürfen Jesus das sagen, was uns beschäftigt. Und ich habe einfach mal drei beispielhafte Gebetsanliegen aufgeführt, die das zusammenfassen. Lasst uns dafür beten, dass Jesus wieder mehr Menschen in unserem Umfeld rettet. Lasst uns dafür beten. Und lasst uns dafür beten, dass er mehr Erntehelfer, also mehr Mitarbeiter auf dieses Erntefeld sendet. Das ist wichtig, das ist notwendig, dass mehr Leute da sind, die die Ernte einholen. Aber lasst uns auch genauso dafür beten, dass Jesus uns dieses tiefe Mitgefühl in unser Herz hineinlegt, das er für Menschen hat, die ihm noch nicht nachfolgen, die ihn nicht kennen und darum ihr Leben für sich selbst leben. Und wir wollen das auf der einen Seite natürlich gerne in persönlichen Gebeten tun, dort, wo du für dich alleine betest. Aber wir wollen das auch ganz besonders in unseren ganzen Gebetsgelegenheiten als Gemeinde tun, sei es in unseren Gottesdiensten oder in unseren Kleingruppen, in den verschiedenen Gebetsteams, die sich über die Woche verteilt treffen. Lasst uns dort, wo wir in diesem Jahr zusammenkommen, um zu beten, auch immer diese Anliegen erwähnen. Gott damit in den Ohren liegen, denn das ist sein Ratschlag. Das ist der Tipp, den er uns gibt, dass wir ihn darum bitten sollen. Bekommen wir das hin? Schaffen wir das? Ich glaube, das ist eigentlich ein relativ leichter erster Schritt. Und es ist auch gleichzeitig der einzige Schritt, den wir gehen müssen, wenn wir Jesus in Matthäus 9 ernst nehmen. In unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, egal wo, gibt es so viele Menschen, die noch nicht wissen, wer Jesus ist. Manche sogar nie etwas von ihm gehört haben. Das können wir uns gar nicht vorstellen, die wir vielleicht von klein auf schon in der Kinderbibel von ihm gelesen haben. Und wir wollen für sie beten. Lasst uns da immer wieder irgendwie Erinnerungshilfen in unseren Alltag einbauen, damit wir ganz natürlich daran erinnert werden, dafür zu beten. Und hier ist unsere Kreativität, glaube ich, wieder neu gefragt. Vielleicht, das war eine Idee, die ich gehört habe, ist, jedes Mal, wenn du zum Beispiel das Fenster aufmachst, um zu lüften, können wir einfach auch ein Segensgebet rausschicken in unsere Straße, in unsere Nachbarschaft. Oder viele von uns sind regelmäßig auf dem Königsstuhl oder auf dem Philosophenweg oder sonst wo an schönen Orten, wo man auf unsere Stadt hinabschauen kann. Dann lasst uns doch auch bei diesen Gelegenheiten immer ein Gebet für unsere Stadt losschicken. Immer wenn wir das sehen, wenn wir bewegt werden von der Schönheit dieser Stadt, dann lasst uns auch einfach dafür beten, dass die Schönheit Gottes, seines Reiches mehr in unsere Stadt hineinkommt. Ich versuche es zum Beispiel jedes Mal, wenn ich unten bei unserem Treppenhaus den Eingang öffne, gleich für all die Familien in unserem Haus zu beten, sie einfach kurz zu segnen. Das ist eine natürliche Bewegung, die man ja immer machen muss, um reinzukommen. Und da versuche ich mich dann immer daran zu erinnern, auch für unsere Nachbarn zu beten. Oder wenn es Christen in deinem Stadtteil gibt, dann können wir uns auch mit ihnen zusammensetzen, zusammen beten. Und einfach mit ihnen quasi für unseren Stadtteil beten. Auf dem Emmertsgrund bei uns, da treffen wir uns jeden Freitag morgens mit ein paar Familien aus unserem Stadtteil und beten einfach für die Kontakte, die wir haben, für die Projekte, die wir schon an den Start gebracht haben, damit Jesus in unserem Stadtteil wirklich wirkt und dass auch in unserem Stadtteil wieder mehr Menschen von ihm hören und anfangen, an ihn zu denken. Werdet kreativ. Wie kannst du dich immer wieder daran erinnern, für die Stadt zu beten, für die Nachbarn zu beten oder vielleicht für 2, 3 konkrete Menschen? Lasst uns da überlegen und mit anderen Leuten darüber sprechen. Lasst uns anderen erzählen, wie wir es vorhaben. Denn ich glaube, diesen positiven Druck, den wir dadurch erzeugen, dass wir es anderen Menschen erzählen, der tut uns ganz gut. Es ist auch eine Erinnerungshilfe, wenn beim nächsten Hauskreis vielleicht jemand fragt, hey, wie hat's geklappt? Oder wir einfach wieder neu davon erzählen, wie wir es machen. Auf dem Handout, das hinten ausliegt, steht diese Frage auch drauf. Also wenn du jetzt denkst, ich könnte es vergessen, dann nimm gerne ein Handout mit für deine Kleingruppe oder auch für dich persönlich. Und zum Schluss unseres Gottesdienstes, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber fast, möchten wir das jetzt auch praktisch machen. Wir möchten die Gebetsinitiative nicht nur mit Worten starten, sondern auch mit Gebet. Und damit möglichst viele gleichzeitig beten können, wollen wir das jetzt gleich in kleinen Gruppen tun. Da gehen jetzt bei dem einen oder anderen gleich die Rollos runter und das ist nichts, was einem zusagt, weil man vielleicht nicht gerne laut betet oder weil du auch neu bist hier in unserem Gottesdienst, dann bleib einfach sitzen. Wir zwingen niemanden. Wir laden einfach nur alle ein, die mitbeten wollen, die einen Segen aussprechen wollen über unsere Stadt, über deine Nachbarn, deine Kollegen, wen auch immer. Wir wollen jetzt gemeinsam für sie beten. Und wer einfach nicht mitbeten möchte oder im Stillen beten möchte, kann einfach sitzen bleiben. Alle anderen lade ich ein, aufzustehen, sich gegenseitig zuzudrehen und miteinander ins Gebet zu gehen. Und die Band wird dann früher oder später einfach mit dem nächsten Lied weitermachen und dann ist die Gebetszeit zu Ende. Also lasst uns aufstehen, gemeinsam beten, das vor Jesus bringen, was uns gerade beschäftigt.